Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Im Jargon des russischen Militärs gibt es ein Wort, Dedovtschina, und das bezeichnet das systematische Schikanieren junger Soldaten durch Vorgesetzte. Das Phänomen lässt sich zurückverfolgen bis in die Zarenzeit, es existiert aber bis in die Gegenwart. Nun ist ein solches Verständnis von militärischer Führung natürlich nicht alternativlos. Und eine Armee wie die Bundeswehr, gegründet ja nach dem Zweiten Weltkrieg, auch mit den Verbrechen der Wehrmacht vor Augen, diese Bundeswehr wollte und will dem, zumindest der Idee nach, etwas entgegensetzen. Nämlich eine Armee, in denen die Soldatinnen und Soldaten nicht nur kämpfen lernen, Befehle befolgen lernen, sondern auch ein inneres Wertegerüst haben, das sie sozusagen neben der Ausrüstung immer mit dabei haben. Und wie Militärseelsorger dieses ethische Gepäck schnüren, das hat Thomas Klatt für uns recherchiert.
Christian Göbel ist Theologe. Er lehrt Ethik an der römisch-katholischen Assumption University in Worcester im US-Bundesstaat Massachusetts. Als Oberstleutnant der Reserve ist er auch am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam tätig. Er beschreibt den Zustand der russischen Armee so.
Dieser Grundgedanke, zum Beispiel die Dedovtschina, diese Schikane von Jüngeren durch ältere Soldaten bis hin zu Todesfällen und Folter schlimmster Art, dieser Irrglaube, dieser militärische Irrglaube, dass das Misshandeln von Rekruten Härte antrainiert. Also es gibt jetzt einen russischen General, der hat seine Soldaten in der Ukraine als Stoiker in Uniform beschrieben. Sie sind Entbehrung gewohnt und deswegen werden sie siegreich sein.
Diese Soldatenmissachtung, das Einprügeln von Kadavergehorsam, gäbe es schon seit der Zarenzeit. Aber ist das nicht mehr oder weniger Prinzip in jeder Armee? Nein, sagt der ehemalige Gebirgsjäger Göbel. In der Bundeswehr gelte das Konzept des Staatsbürgers in Uniform. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man eine neue, eine bessere Armee.
Es geht immer um zwei Dinge bei der inneren Führung. Das eine ist der ethische Werterahmen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung und gleichzeitig damit das Menschenrechtsethos. Und daraus dann die erwachsenen Prinzipien der Menschenführung, also die Führungskultur innerhalb der Bundeswehr.
Es habe zwar immer Bedenken gegeben, ob es nicht doch letztlich auf jenen Soldaten ankomme, der ohne viel nachzudenken dem Prinzip von Befehl und Gehorsam folge. Aber die Reformer hätten sich in der jungen Bundesrepublik durchgesetzt.
Da werden dann Prinzipien betont wie Respekt, wie Einsicht, für gegenseitiges Vertrauen, Fürsorge und so weiter. Und das funktioniert auch, allen Kritikern zum Trotz, im hierarchischen System Militär, genau deshalb, weil es echte Autorität schafft. Also einen militärischen Führer, der fachlich kompetent ist und menschlich vorbildlich, dem werden Soldaten auch im Gefecht folgen, weil sie wissen, dass sie sich auf ihn verlassen können. Und das ist ganz anders zum Beispiel in den russischen Streitkräften, wo Gewalt, Zwang, Gängelei, Dummhaltung grassieren. Ja, die großen Desertionszahlen schon in Friedenszeiten, die sprechen ja da Bände.
Kyrill der Erste in Moskau, Patriarch der russischen orthodoxen Kirche, verteidigt den Krieg gegen den vermeintlich dekadenten Westen als Pflicht für jeden orthodoxen Christen. Es gibt Berichte, wonach russische Militärgeistliche heute jene Härte predigen, die früher von sowjetischen Politkommissaren eingeprügelt wurden.
Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass zum Beispiel wir in der Bundeswehr darauf setzen, dass Seelsorger tatsächlich unabhängig sind, ne, und nicht eingebettet sind in diese Hierarchie und auch eben zu kritischem Gehorsam und zu Kritik, zum Nachdenken, zu gewissensgeleitetem Gehorsam auffordern und anleiten.
Auch in der Bundeswehr gibt es Militärgeistliche, deren Aufgabe besteht aber nicht in der geistigen Zurüstung zum Kampf.
Unsere Rolle in der Bundeswehr als Militärseelsorger ist ja so, dass wir keine Soldaten sind, sondern wir begleiten die Truppe eben hier als Zivilisten und haben nur unter besonderen Umständen unsere Schutzkleidung an, die so aussieht wie die Uniform der Militärs. Und insofern sind wir sowieso immer jemand anders, jemand Fremdes innerhalb der Bundeswehr.
Sagt Thomas Bretz-Rieck, ehemaliger Zivildienstleistender und jetzt evangelischer Militärpfarrer am Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Schwielosee nahe Potsdam.
Da ist unsere Zuständigkeit, wie man das altertümlich formuliert hat, Schärfung der Gewissen, an die Instanz ihres Gewissens zu erinnern, sie darin zu fördern, sich da weiterzubilden und diese Stimme wachzuhalten.
Heute würde der Pfarrer lieber von der Pflege des Wertediskurses mit sich selbst sprechen.
Ich betreibe hier keine Mission. Das heißt, ich baue den Leuten nicht irgendwelche Bibeltexte um die Ohren, sondern ich habe kein Interesse daran, irgendjemanden von irgendwas zu überzeugen, dass die Leute, wenn sie mit mir im Gespräch sind, wahrhaftig sein können.
In der Kaserne betreut der Militärgeistliche 1300 Soldatinnen und Soldaten. Seine Gemeinde, wie er sagt, auch wenn längst nicht alle hier evangelisch sind. Laut Militärseelsorgevertrag ist er Teil der sogenannten inneren Führung. Er steht nicht nur für persönliche Seelsorgegespräche zur Verfügung, sondern erteilt im Auftrag der Bundeswehr lebenskundlichen Unterricht. In Kleingruppen führt er mit Soldatinnen und Soldaten Diskussionen über Treue, Kameradschaft, Wahrhaftigkeit, Tapferkeit, Mut, zeigt etwa Filmausschnitte.
Das eine Beispiel war tatsächlich eine Situation aus einem Film, A War, dänischer Film, wo ein Hauptmann mit seinem Trupp in einen Hinterhalt geraten ist, in einem Dorf. Und die einzige Rettung für seinen Trupp eigentlich ist, Luftunterstützung anzufordern, was aber nur geht, wenn da klar auch Feind ist. Das konnte er aber nicht sagen. Feind war aber drumherum, die wurden ständig beschossen. Der hat sich dann einfach dazu entschieden, in dem Film Luftunterstützung anzufordern. Die ist dann auch gekommen, die sind alle gerettet worden. Aber als er die Trümmer des Luftschlages inspiziert, sieht er unter den Trümmern das Bein eines Kindes.
Im Film wird ermittelt, was geschehen ist.
Hat er richtig entschieden? Ja, nein, vielleicht. Was sind die Gründe dafür, dagegen?
Oder 2003 verweigerte ein IT-Soldat den Dienst, weil er nicht den Irakkrieg unterstützen wollte. War das Befehlsverweigerung oder die logische Konsequenz eines gewissengeleiteten Bürgers in Uniform?
Nicht wenige sagen dann, ja, der muss entfernt werden, der funktioniert eben als Soldat nicht. Naja, und da ist eben das Spannende, der Typ hat als Soldat genau richtig gehandelt. Der hat nämlich sein Gewissen befragt und in der Bundeswehr wird man nicht entlassen oder an die Wand gestellt, also in Anführungsstrichen, wenn man seinem Gewissen folgt.
Letztlich geht es in den Diskussionen um das Töten des Feindes. Nicht wenige, mit denen der Militärgeistliche täglich zu tun hat, waren bereits im Auslandseinsatz. Mit ihnen liest er zum Beispiel den Bericht einer Ärztin, die in eine Sprengfalle geriet. Ein Soldat starb unter ihren Händen.
Und sie sagt, der erste Impuls nach diesem Anschlag war ein Gefühl des Ekels und der Rache. Und sie sagt, es hat sie dann gerettet, dass sie und ihre Kameraden sich gesagt haben, das tun wir nicht. Das entspricht nicht unseren Werten. Dass Ethik und Moral nicht etwas ist, was irgendwie gesetzmäßig über allem steht, sondern etwas ist, was in den Menschen ist.
Das innere Wertekorsett sei entscheidend, wichtiger als alle militärischen Handlungsanweisungen, wie etwa bei der Bundeswehr die zentrale Dienstvorschrift, in der NATO-Sprache die Rules of Engagement.
Dieses innere Wertekorsett, nennt sie es, glaube ich, dieses Wertefundament, ist bedeutsamer als das, was als Einsatzregeln obendrauf nochmal ist. Ich werde danach nicht mehr derselbe sein. Das heißt, ich werde zum Täter, auch wenn ich mich schützend vor jemanden stelle. Und dieses Täterwerden, das kriegt man nicht aufgelöst. Das war eine Notwehrsituation oder das war mein Auftrag als Soldatin oder als Soldat. Ich habe damit Leben gerettet als Soldatin, als Soldat. Sondern du bist ab dem Zeitpunkt derjenige, der morgens beim Rasieren oder beim, je nachdem, beim Schminken im Spiegel dann derjenige ist, der getötet hat. Da spürst du, was du an der Seele mitbekommen hast.
Rund 100 evangelische, etwa 70 katholische Militärgeistliche und einige Militärrabbiner kümmern sich um 180.000 Menschen bei der Bundeswehr. Rein rechnerisch wird nicht jeder von ihnen regelmäßig am lebenskundlichen Unterricht teilnehmen können, der verpflichtend ist. Aber die, die kommen, tun es mit Engagement, sagt Pfarrer Thomas Bretz-Rieck.
Also ich hatte einmal ein Erlebnis, das war jetzt lange vor Ukraine, das war so ein Putin-Versteher. Putin sei nun der wirklich größte Held und er würde das echt gut machen. Und bevor ich irgendwie irgendwas kritisch nachfragen konnte, war das die Gruppe schon gemacht. Und jetzt nicht Vorgesetzte, sondern einfach Kameraden.
Die Bundeswehr oder auch die NATO-Armeen sind also ethisch auf einem höheren Niveau als die russische Armee? Der katholische Theologe Christian Göbel ist sich da ganz sicher.
Bei militärischem Training geht es immer darum, dass man durch dauerndes Üben in möglichst realistischen Szenarien Handlungssicherheit für den Einsatz, also auf dem Schlachtfeld, erzeugt. Und Hand in Hand in der Bundeswehr und auch in vielen NATO-Partnerstaaten geht damit eine ethische Bildung, die eben den Charakter oder besser die ganze Person der Soldaten, ihre Haltung in den Blick nimmt und durch Vorbild, durch ethisches Klima, auch durch Unterricht und dann auch ethisch-völkerrechtliche Elemente, zum Beispiel in den Übungsszenarien der einsatzvorbereitenden Ausbildung, dafür sorgt, dass Soldaten geistig gerüstet, also nicht nur militärisch, handwerklich, sondern auch geistig gerüstet, in den Einsatz geschickt werden, um dort spontan fähig zu sein, ihr Tun ethisch-rechtlich zu reflektieren, zu beurteilen.
Ethik sei eben Teil der soldatischen Professionalität. Wer Menschenwürde verteidigt, müsse eben auch menschenwürdig kämpfen. Zum Ende des Interviews räumt der Reserveoffizier Göbel aber dann doch ein, dass es die perfekte Armee auch im Westen nicht geben könne. Das US-Militärgefängnis Abu Ghraib, rechtsradikale Netzwerke bei der Bundeswehr. Es gäbe durchaus unethische Einzelfälle, nicht auf dem Schlachtfeld, aber in der Etappe.
Viele dieser in den letzten Jahren bekannt gewordenen Fälle von ethischen Verfehlungen oder bis hin zu Würde- und Menschenrechtsverletzungen sind ja nicht in der Hitze des Gefechts geschehen, sondern danach, in Zeiten des unbeaufsichtigten Leerlaufs.
Die ethische Schärfung des Gewissens, eine immerwährende Aufgabe, also eben auch bei der Bundeswehr.
Ethik auf dem Schlachtfeld. Thomas Klatt hat darüber unter anderem mit einem Militärseelsorger gesprochen.